Antipädagogik.
Der Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier bei Antipädagogik. Heute vielleicht auch mit funktionierender Technik. In den letzten beiden Folgen musste ich immer die Aufnahme im Blick behalten, da sich das Aufnahmeprogramm und mein Laptop noch nicht ganz angefreundet haben. Mal schauen, wie es in dieser Folge ist. Neben technischen Herausforderungen geht es in meinem kleinen Podcast um allerlei pädagogische Themen, die mir so begegnen in der Arbeit, im Austausch mit verschiedenen KollegInnen, durch Medien oder auch direkt durch euer Feedback. Wir richten hier den Blick darauf, wie wir als Fachkräfte zwischen Haltung und Handlung unseren Weg finden und wie wir dabei wir selbst bleiben dürfen. Suchend, echt, manchmal auch widersprüchlich, aber immer offen für neue Erfahrungen und Erkenntnisse. Und ja, es klingt genauso herausfordernd, wie es ist, und zwar jeden Tag aufs Neue. Ich bin Sandra und heute soll es noch einmal um Kommunikation gehen. Und zwar mit denen, die oft reden dürfen, trotzdem nicht immer zu Wort kommen und häufig auch gar nicht gehört werden, nämlich Kinder. Wir reden mit Kindern, wir reden über Kinder, wir entscheiden für Kinder, wir verhandeln mit Kindern, wir erklären Kindern und wir erzählen Kindern. Zwischen Teilhabe und pädagogischem Monolog, was bedeutet es da eigentlich, Kindern zuzuhören? Wie sprechen wir mit Kindern oder eben nicht? Denn oft reden wir ja über sie oder auch über sie hinweg. Dabei analysieren, planen, reflektieren und erklären wir. Doch was brauchen Kinder davon eigentlich wirklich? Wie oft sind sie eigentlich ein Thema, aber nicht wirklich auf Augenhöhe mit uns? Ich erinnere mich immer wieder an Kinder, die ich erlebt habe, die zwar körperlich anwesend waren, aber innerlich längst abgeschaltet hatten. Also versteht mich nicht falsch, die bekamen Aufmerksamkeit von Erwachsenen. Ihnen wurde erklärt und vermittelt und zum Teil sogar sehr liebevoll. Trotzdem kam es nicht an. Also in ihnen kam es nicht an. Viele Kinder wussten einfach, was sie dann sagen müssen, damit der große Mensch sie ihr Ding machen lässt. Bis zum nächsten Konflikt, zur nächsten Herausforderung oder zur nächsten emotionalen Krise. Das fühlt sich ziemlich frustrierend an, und zwar für alle. Selbst wenn man nicht aktiver Teil des Geschehens ist. Häufig beginnt in meinen Augen hier eine Spirale. Es wird gefragt, warum das Verhalten sich nicht verändert. Es wird über Kommunikation mit Kindern gesprochen, über das, was wir ihnen sagen und wie wir mit ihnen sprechen. Und im ersten Moment ist daran gar nichts verkehrt. Es ist wichtig zu reflektieren, wie und was wir den Kindern sagen. Für mich fehlt da noch häufig auch ein Puzzleteil, nämlich der, der für mich die Spirale unterbricht. Denn wenn unsere Worte nicht im Kind landen, dann verändert sich nichts. Ich glaube, wir müssen in unserer Kommunikation auch das Zuhören in den Vordergrund bringen. Also wie wir den Kindern zuhören. Richtig. Nicht, wer angefangen hat oder wer welches Spielzeug zuerst hatte oder vielleicht auch nicht, wie sich das Kind gerade fühlt oder glauben sagen zu müssen, wie es sich gerade fühlen sollte. Ihr wisst schon nach dem Motto, Paul Peter, wie geht's dir jetzt gerade damit, dass du dieser Luise wegen dir weint?
Nicht gut.
Dabei denkt das Kind vielleicht ganz anders. Nicht, weil Lisa Luise eine dumme Nuss ist, sondern weil in einem so jungen Menschen schon allerlei Emotionen gerade aktiv waren und Lisa Luise einfach im Weg stand, als Paul Peter einfach mal ganz schnell rennen musste. Dumme Nuss. Das Problem ist nämlich, dass Paul Peter weiß, dass man auf dem Flur nicht rennen sollte. Und es ärgert ihn, dass er dabei den Konflikt mit Lisa Luise hat. Er will Lisa Luise auch gar nichts Böses. Vielleicht hat er gar keine Meinung zu ihm. Ihm fehlen aber auch die Worte, zu erklären, dass er sich gerade ganz angespannt fühlt, weil heute Morgen irgendwie alles anders war und er als Stress Reliever nun mal das Rennen hat. Bisher hat ihm ja auch noch keiner was anderes gezeigt. Von diesem ganzen Innenleben erfahren wir aber nichts, wenn wir Kindern beibringen, was sie in dieser Situation angemessen antworten sollten. Da wir nicht in sie reinschauen können, brauchen Kinder Raum dafür, um das zu offenbaren. Ihnen wirklich zuzuhören, kann nämlich auch im Schweigen passieren. In dem Moment, wo wir nicht sofort fragen oder antworten, in dem wir nicht sofort deuten oder korrigieren wollen und auch nicht sofort eine Erklärung für das Verhalten haben. sondern in den Momenten, wo wir einfach da sind. Machen wir einen kurzen Cut und gehen einen Schritt zurück. Unser Alltag ist geprägt davon, über die Kinder, die wir begleiten, zu sprechen. In Teamsitzungen, in Elterngesprächen, in Fortbildungen. Es geht um ihre Entwicklung, es geht um Bedürfnisse, ihre Herausforderungen oder ihre Talente. Und alles davon ist wichtig und hat seinen Wert. Doch ich habe manchmal das Gefühl, dass wir die Hauptprotagonisten dabei etwas zu kurz kommen lassen. Ein Mini-Beispiel, völlig fiktiv, aber vielleicht nicht ganz unbekannt. Es ist einer dieser Morgen, wo eigentlich alles in Ordnung ist und ein Kind beim Abschied weint. Die Kollegin kümmert sich und erklärt dem Kind, dass die Mutter zur Arbeit muss, Mama hat dich lieb und sie wird bald wiederkommen. Später spricht die Kollegin auch mit einer anderen Kollegin über die Situation, vielleicht auch mit der Leitung und hoffentlich mit der Mutter. Jetzt gibt es Meinungen, Perspektiven, Ideen, Bedürfnisse, alles kann hier Raum finden. Dem Kind wurde aber nur etwas erklärt. Und wenn dir jemand etwas erklärt, bleibt sehr wenig Raum für deine Sichtweise. Es wird also mit dem Kind gesprochen, aber irgendwie auch nicht wirklich mit ihm. Es weiß ja, dass Mama wiederkommt. Blöd nur, dass dieses Wissen dem Kind nichts bringt, denn es fühlt sich ja trotzdem traurig. Die Kommunikation kommt von einem guten Punkt und ist gut gemeint. Sie ist freundlich und vielleicht sogar tröstend. Doch sie bleibt so ein Monolog, selbst wenn das Kind nickt oder Ja sagt. Das Kind bleibt Zuhörer und Verstehender, nicht gesehen oder Verstandener. Es wird somit auch nicht zu einem Gesprächspartner. Also, wie oft wird wirklich mit Kindern gesprochen? Nicht kurz, um zu erklären, nicht im Vorbeigehen, nicht zwischen Tür und Angel, sondern mit Zeit, mit Blickkontakt und mit echtem Interesse, an dem, was dem jungen Menschen da vor uns gerade bewegt. Was für uns vielleicht gar nicht logisch ist oder auch gar nicht wichtig oder wir auch gar nicht verstehen. Ich treffe immer wieder Fachkräfte, die mir antworten, naja, aber die Kinder sind einfach zu klein. Sie würden nicht verstehen, wenn wir nicht helfen würden. Sie können ja noch nicht benennen, was sie bewegt. Ich glaube, das stimmt nur so halb. Ich glaube, Kinder verstehen mehr, als wir denken. Denn sie spüren alles. Sie nehmen unsere Stimmung wahr und unsere Haltung. Sie sehen unsere Nähe, aber auch unsere Distanz oder sogar unsere Abwehr. Kinder sind ExpertInnen in ihrer eigenen Lebenswelt. Auch wenn sie dafür noch keine PowerPoint machen können und nicht so stolz geschwollen daherreden, wie wir Erwachsene das gerne machen. Und um das einmal zu klären. Wir sind so, weil wir häufig das Bedürfnis haben, uns zu erklären und irgendwo in uns jemand lebt, der meint, je größer oder länger unsere Worte sind, umso besser versteht uns der andere. Ob das wirklich funktioniert, werdet ihr selber wissen. Für Kinder ist das viel unbefangener. Sie beobachten, sie interpretieren, sie reagieren. Und manchmal sagen sie mit einem Blick so viel mehr, als wir mit 10 Sätzen. Wenn wir das zulassen, dann lernen wir nicht nur über sie, sondern wir lernen auch über uns, nämlich über unsere Ungeduld und vor allen Dingen auch über unsere blinden Flecken. Ihr merkt, es geht gerade nicht nur um das, was sage ich zu dem Kind, um die Wortwahl, sondern es geht um das Wie. Aber nicht nur in dem Tonfall, sondern in unserer ganzen Energie, mit der wir dem Kind gegenübertreten. Denn genau da beginnt etwas, das häufig unterschätzt wird. Kommunikation ist mehr als Worte. Mehr als verbale Sprache. Jenseits unserer klugen und achtsam ausgewählten Worte sieht man was in unserem Blick, in einer Geste, selbst wenn sie ganz klein ist. Und häufig auch in Stille. Wann wart ihr eigentlich das letzte Mal bewusst mit einem Kind in der Stille? Dabei darf es um euch herum laut und wild sein, das spielt gar keine Rolle. Es ist diese ganz besondere, bestimmte Verbindung in dem Moment. Kann man Stille eigentlich aushalten? Könnt ihr das? Sie kann ziemlich viel Raum einnehmen, auch wenn ein Kind gerade mit seinen Emotionen beschäftigt ist. Das kann nämlich auch sein, dass das Kind dann nicht leise ist, sondern laut und wütend. Trotzdem brauchen wir nichts dazu zu sagen. Es sei denn, das Kind gerät außer Kontrolle und wir müssen es schützen. Das hat immer Vorrang. Doch wir müssen nicht erklären, wie Wut ist. Das Kind fühlt und wir sind dann einfach dabei. Zum Reden ist dann später Zeit. Oft ist weniger nun halt doch mehr. Wir reden viel über den Tag hinweg. Manchmal habe ich das Gefühl, abends meine Stimme einfach aufgebraucht zu haben. Und zwar nicht, weil ich besonders laut war, sondern weil ich viel gesprochen habe. Erzählt, erklärt, geklärt, vorgelesen. Das ergibt sich einfach so in der Arbeit. Aber manchmal liegt die Wahrheit nicht in dem, was gesagt wird, sondern vielmehr in dem, was nicht gesagt wird. Sprache ist nie neutral. Sie verrät, wie wir über andere denken. Und das ist auch in der Interaktion mit Kindern nicht anders. Im Gegensatz zu Worten, die wir mehr oder weniger bewusst beeinflussen können, passiert nonverbale Kommunikation häufig, ohne dass wir es bemerken. Wir machen noch mal ein kleines Beispiel. Ein Moment aus dem Alltag. Wir sind im Raum und schauen plötzlich auf die Uhr. Gleich gibt es Mittagessen. Es ist schon spät und es ist nichts vorbereitet. Wir geraten in Stress. Die Kinder sollen jetzt aufräumen. Szenario 1. Hektisch räumen wir unsere Sachen zusammen, verzichten auf unser Ritual, das Aufräumen anzukündigen. Wir beginnen, die ersten Sachen der Kinder hektisch in Kisten zu werfen und rufen laut in den Raum: Ihr müsst jetzt aufräumen, es gibt gleich Mittag. Selbst wenn wir stattdessen sagen: Liebe Kinder, wir müssen uns jetzt beeilen, weil es gibt gleich Mittag. Die Wortwahl ist zwar besser, aber die Energie wird ähnlich sein, nämlich gestresst. Wir rennen von A nach B, fangen an, Teller zu holen und die Kinder zu scheuchen. Szenario 2 wäre: Gleiches Spiel. Wir haben die Zeit nicht im Blick gehabt und schauen auf die Uhr. Gleich gibt's Mittagessen, es ist spät und wir haben nichts vorbereitet. Die Kinder sollten jetzt aufräumen. Wir seufzen einmal, nehmen an, dass wir nicht aufgepasst haben und führen das Ritual trotzdem aus. Kinder, in 3 Minuten räumen wir auf. Es ist schon spät und ich habe nicht auf die Zeit geachtet. Wundert euch nicht, ich fange schon mal an. Und langsam räumen wir unsere Sachen weg. Und ja, das ist textlich anders, aber vor allem ist der Gedanke anders. Nämlich nicht, ich muss schnell Zeit reinholen und ich erkläre warum, damit es schnell geht und alle gut mitmachen und wir wieder schnell auf unseren Status quo kommen, sondern wir nehmen an und machen das Beste aus der Situation und bleiben in unserer entspannten Energie. Aus Erfahrung, weil ich nie auf die Uhr achte, kann ich sagen, ich fahre damit besser. Denn häufig gibt es Kinder, die wirklich Lust und Hunger haben und dann einfach auch beginnen, mitzuhelfen. Und die einen Moment länger brauchen für die Mikrotransition, die können ihn sich nehmen. Nach den 3 Minuten kann man auch fragen, was brauchst du, um mit dem Aufräumen jetzt zu starten? Klingt nach viel mehr Vertrauen und bleibt in Beziehung. Ich gehe davon aus, es wird gut sein, ich sehe dich und du siehst mich auch. Druck mag Diamanten erzeugen, doch in der Arbeit mit Menschen bekommt man meistens nur Gegendruck. Und es geht ja auch gar nicht darum, immer perfekt zu sein, sondern präsent. Es geht nicht darum, immer alles im Griff zu haben, sondern darum, in Beziehung zu bleiben. Vor allen Dingen, wenn es eng wird oder emotional. Denn Kinder spüren, ob wir mit ihnen sind. Die Kinder hören nicht nur, was wir sagen, doch sie spüren, wie wir es meinen. Unsere Präsenz kann ein Türöffner sein oder eine Hürde werden. Eine Einladung, in das Miteinander zu gehen oder auch eine Aufforderung in ein Gegeneinander. Und nochmal, es geht nicht um die Worte. Es geht um den Tonfall, es geht um den Blickkontakt, um Körperhaltung, um das, was wir in diesem Moment tun, unsere innere Stimmung und auch um das Zuhören. Im Feedback habe ich von euch gehört, dass ihr euch noch mehr Beispiele wünscht. Werde ich nicht immer hinkriegen, aber wir versuchen es mal. Mit dem bin ich nicht ganz so glücklich, aber vielleicht kommt meine Botschaft trotzdem an. Und zwar geht es um die Wickelsituation. Ich hoffe, wir wissen alle, dass es ein sehr intimer Moment ist. Und einige Dinge sind nicht diskutierbar. Kinder haben die Wahl, mit wem sie zum Wickeln gehen. Wir machen keine abwertenden Kommentare. Kein Scherz, ich war mal hospitieren und dann stand ich vor dem Bad und hörte die Fachkraft sagen: Dein Bauch ist einfach zu dick, deswegen ist das so schwer für dich, die Hose hochzuziehen. Das machen wir bitte nie. Und generell kommentieren wir auch keine Körper. Es sei denn, es lässt sich in 5 Sekunden etwas verändern. Zum Beispiel: Hey, du hast was zwischen den Zähnen. Zurück. Nun, da liegt das Kind jetzt vor uns und wir machen uns an die Arbeit. Wir nutzen den Beziehungsmoment und quatschen, was das Zeug hält. das ist eine Windel, das sind deine Hosen, ich mache jetzt dies und das und tralala. Das Kind dreht sich hier und da. Die Handlung selbst ist schnell und funktional. Muss ja auch zackig gehen, der nächste Tagespunkt wartet. Die Frage ist, in diesem Moment, den wir jeden Tag erleben, sind wir wirklich beim Kind? Ist das pure Abspielen von Worten zwar Sprachbildung, doch bleiben wir in echter Beziehung? Ich habe mit einer Kollegin mal so eine Art Selbstversuch gestartet. Und wir haben versucht, in bestimmten Momenten, vor allen Dingen die, die wir oft im Alltag erleben, bewusst zu sein. Also die Situation anders zu bewerten und in Kontakt zu gehen. Und meine Kollegin meint, es hat sich viel für sie dabei verändert. Gerade beim Wickeln kann man sich die Zeit vielleicht doch nehmen und einfach kurz mit dem Kind sein, wenn es da liegt. Vielleicht auch mal zu sehen, wie sieht das Gesicht aus? Ist es für das Kind alles gerade so angenehm? Und wenn nicht, dann der Situation eine Stimme geben und zu fragen, du findest es gerade nicht so cool, oder? Ohne auf eine Antwort zu warten, sondern einfach dem Kind einen Raum zu geben. Denn manchmal kommt vielleicht keine Antwort, aber oft kann es sein, dass dann die Spannung nachlässt. Denn es wurde gehört oder zumindest gab es einen Moment von Bewusstsein. Es ist natürlich wichtig, den Kindern in den Situationen zu sagen, was wir tun. Doch ich glaube, manchmal ist bewusstes Innehalten und sich sein Gegenüber kurz anzusehen genauso wichtig. Wichtiger als einfach drüber zu quatschen. Wir wollen ja nicht überzeugen. Es geht darum, dass die Kinder sich gesehen fühlen. Manchmal frage ich mich wirklich, wie viele solcher Momente wir eigentlich verpassen. Weil wir eben nicht noch 15 Minuten beim wütenden Kind in Stille sitzen können, weil alle anderen schon im Garten sind. Ich kann sagen, dass ich versuche, das zu ermöglichen. Dafür muss aber auch das Umfeld passen und jeder das gleiche Verständnis haben. Um wieder zu Paul Peter zu kommen. Ich höre immer wieder von KollegInnen, dass Konflikte unter Kindern oft schnell gelöst werden. Und das klingt dann irgendwie so, als wäre das etwas Gutes. Aber schon mal von gut Dingen will Weile haben gehört? Seit wann ist schnell eigentlich gut? Ein Impuls von mir. Ein Kind haut, das andere weint und wir greifen ein. Du hast gehauen, das war nicht okay. Klar, wir wollen Grenzen setzen. Aber was würde passieren, wenn wir stattdessen fragen, was ist passiert? Was hast du gefühlt? Oder aber auch, ich habe das Gefühl, dass du gerade wütend bist. Und jetzt geht's nicht darum, eine Antwort zu bekommen, sondern hier können wir Raum lassen. Wie fühlt es sich denn an, wütend zu sein? Es braucht ja nicht sofort eine Erklärung unsererseits. Manchmal hilft es vielleicht nachzufragen. Manchmal braucht es nicht, weil die Wut einfach fühlbar bleibt. Das Kind muss doch nicht beschreiben können, wie sich die Wut in diesem Moment anfühlt. Es fühlt es ja bereits. Wenn man einfach nur da ist, dann können Kinder anfangen, sich selbst zu verstehen. Wenn die erste Welle vorbei ist, können sie zum Beispiel sagen, ich war wütend und das war ganz doll hier. Und dann auf ihren Brustkorb zeigen. Und plötzlich geht es gar nicht mehr um Regeln oder was man darf oder nicht, sondern es geht um die Gefühle, um Perspektiven und die Kommunikation wird hier dann nicht zur Korrektur, sondern zur Begleitung. Denn ich glaube, das ist unsere Aufgabe. Kindern helfen, sich selbst zu verstehen. Nicht nur sich einfach richtig zu verhalten, denn erst wenn ich verstehe, was mich dazu bringt, den anderen zu schubsen, habe ich eine ehrliche Chance, das zu verändern und nicht nur das zu tun, was ein anderer von mir möchte. Okay, das war jetzt doch irgendwie mehr und vielleicht auch wirrer als gedacht. Es ist echt schwer, das in diesem Medium zu übertragen. Okay, wir machen jetzt trotzdem einfach mal weiter mit den Impulsen für den Alltag. Fische. Beginnen wir damit, Sprache zu entschleunigen. Weniger tralalala und mehr echtes in Kontakt sein. Also immer mal wieder einfach zuzuhören oder ohne zu reden miteinander zu sein. Ich weiß, es ist nicht immer leicht, vor allen Dingen, wenn ein Kind gerade sehr starke Gefühle zeigt. Aber wichtig ist eigentlich nur, dass ihr es nicht alleine damit lasst. Erst wenn die Welle vorbeigeht, ist das Kind wieder empfänglich, euch zuzuhören. Dann könnt ihr zu Punkt 2 kommen, und zwar die Gefühle beschreiben lassen. Wie fühlt sich das an? Und dann gebt den Kindern Raum für ihre Körperwahrnehmung. Und es ist dabei völlig in Ordnung, wenn sie es ganz anders beschreiben, als ihr glaubt. Denn sie fühlen es gerade schließlich. Denkt dran, für diesen Schritt muss die Hochphase der Emotion aber erst abgeklungen sein. Der nächste Punkt wäre Blickkontakt statt Dauerbeschallung. Ja, bitte sagt den Kindern, was ihr gerade macht, aber ihr müsst das nicht durchgängig machen. Nutzt doch kurze Momente einfach für einen Blickkontakt oder ein Lächeln. Wenn Kinder etwas wissen wollen, werdet ihr es merken. Und der letzte Punkt, den ich mitgebracht habe oder euch auf den Weg geben möchte, ist Fragen statt Erklären. Was ist passiert? Wie fühlst du dich? Wie hast du dich gefühlt? Erst wenn das Kind die Gefühle durchgefühlt hat, kann es sich auf andere einlassen. Wir können erst einmal aushalten, dass es einfach da ist. Und es geht nicht darum, perfekt zu sein, sondern präsent, auch in hochemotionalen Phasen der Kinder. In den Momenten, in denen alles außer Kontrolle scheint, müsst ihr nicht alles im Griff haben. Ihr seid da, um sie durch diesen wilden Sturm zu begleiten. Ihr könnt den Sturm nicht beenden, aber ihr könnt einen starken Schirm halten. Und um dahin zu kommen, lohnt es sich immer wieder zu reflektieren. Bin ich hier gerade wirklich in diesem Moment? Kinder, die sich gesehen fühlen, entwickeln Selbstwirksamkeit. Sie werden mutig, sich mit sich und ihren Gefühlen auseinanderzusetzen und lernen, dass sie nicht falsch sind, sondern sie lernen, sich zu verändern. Sie begreifen, ich bin wichtig. Okay. Bevor ich jetzt noch mehr Töpfe aufmache, beenden wir die Folge einfach mal. Sprache und Stille war unser Thema, was schwierig ist in einem gesprochenen Format. Gut, ich wollte zumindest versucht haben. Sprechen und Stille sind halt zwei Pole, die sich nicht ausschließen, sondern ergänzen. Manchmal braucht Beziehung Worte und manchmal auch nicht. Kinder hören nicht nur, was wir sagen, sie spüren, wie wir es meinen und wie wir uns fühlen. Und manchmal liegt die tiefste Verbindung in einem Moment des Stillseins. Ich wünsche euch, dass ihr diese Momente findet, dass ihr sie in diesem Moment erkennt und dass ihr sie halten könnt. Und falls ihr euch jetzt fragt, wie zur Hölle soll ich das in meinen Alltag bringen? Ehrlich, behaltet es einfach im Hinterkopf. Vielleicht kommt der Moment auf, wo ihr es könnt, und dann probiert es aus. Und wenn nicht, dann versucht wirklich den Moment wahrzunehmen, ganz bewusst. Danke, dass ihr zugehört habt und bis zur nächsten Folge bei Antipädagogik.
Mann, Mann, Mann!
Mann, Mann!
Free Audio Post-Production bei Auphonic.com